Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Diese Woche, wohl am Freitag, geht Facebook also an die Börse. Geschätzter Wert des sozialen Netzwerks mit seinen 900 Millionen Nutzern und Nutzerinnen: 100 Milliarden Dollar. Was bringt der größte Börsengang in der Geschichte des Internets dem Internet? Was den Facebook-Benutzern? Und was der Gesellschaft, die immer mehr auch im Internet lebt? Antworten auf diese Fragen hat der Internetpionier, Investor, Millionär und Blogger Andreas Göldi. Er lebt in Boston, wo ihn Susan Brunner auf Skype erreicht hat.
Das Tagesgespräch.
Facebook geht an die Börse. Andreas Göldi, haben Sie schon investiert? Haben Sie sich schon Aktien gesichert?
Nein, weil für Privatinvestoren ist es sehr schwierig, zu einem günstigen Kurs hineinzukommen. Und deswegen werde ich ein bisschen beobachten, wie sich das entwickelt, bevor ich da eine Investitionsentscheidung fälle.
Sind Sie skeptisch, dass Sie das erste Mal beobachten? Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie als Privater nicht einfach hineinkommen.
Facebook ist sicher mit dem Börsengang jetzt bewertet zu einem sehr, sehr hohen Preis. Das reflektiert ein bisschen die Wachstumserwartungen, die die Investoren haben in die Firma. Und das heisst, dass man zuerst einmal ein bisschen abwarten muss, wie sich das Ganze wirklich entwickelt, bevor man sagen kann, ob jetzt das eine überzogene Bewertung war oder ob man vielleicht doch eine Chance hat, um dann einen gewissen Gewinn rauszuholen als Investor.
Schauen wir doch die Erwartungen ein bisschen an. Also Facebook macht ja etwa 1 Milliarde Gewinn im Jahr, aber bewertet ist das nach dem Börsengang auf etwa 100 Milliarden. Wie geht das überhaupt auf?
Das geht nach traditionellen finanziellen Maßstäben überhaupt nicht auf. Aber wenn man sich ein bisschen Perspektive setzt, dann ist Facebook eine sehr ungewöhnliche Firma, weil die Firma ist jetzt erst 6 Jahre alt, macht bereits 3,7 Milliarden Umsatz, 1 Milliarde Gewinn. Das ist prozentual mehr Gewinn, als beispielsweise Novartis macht. Also ein bisschen bösartig könnte man sagen, der 28-jährige Facebook-Gründer Mark Zuckerberg macht als Manager einen besseren Job als der Herr Vassella. Aber abgesehen davon hat es andere Firmen gegeben, wie beispielsweise Google, die bei ihrem Börsengang auch sehr, sehr hoch bewertet worden sind und heute ungefähr 7 bis 8 Mal mehr wert sind bereits nach einigen Jahren. Das heisst, mit all den Erwartungen kann es doch sein, dass Facebook den Erwartungen gerecht wird und irgendwann mal tatsächlich so viel wert ist und noch mehr.
Jetzt dreht wahrscheinlich vielen im Kopf um, mein Gott, wahnsinnig viel Geld, das da im Spiel ist und wie genau funktioniert das. Also wenn man doch schaut, Facebook, also die Plattform, wo man sich austauschen kann, ist ja eigentlich ein Profil machen, wenn ich auf Facebook gehe, das ist gratis. Und irgendwie wissen wir alle, Facebook macht Geld mit Werbung. Aber wie genau? Weil eigentlich immer, wenn man jemanden fragt, sagen alle Leute, ja nein, also die Werbung, die klicke ich natürlich nicht an, ich rede nur mit meinen Freunden. Oder? Also wie geht denn das genau?
Also Facebook verkauft Werbung auf der Grundlage von dem, was die User, also Benutzer selber von sich preisgeben. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe gerne ins Kino, dann werde ich mehr Werbung sehen für Film beispielsweise. Und es stimmt schon, dass wenig Leute wirklich auf die Werbung klicken jemals, aber Facebook hat so viele Benutzer, nämlich derzeit ungefähr 950 Millionen Leute, dass sich das dann doch eben zusammenleppert und am Schluss eben doch sehr, sehr namhafte Umsätze resultieren. Dazu macht Facebook auch gewisse Sponsoring-Deals, das heisst, man muss dann nicht mal unbedingt klicken als Benutzer, damit Facebook Geld macht. Und eine dritte Einnahmequelle für Facebook sind Zahlungssystem, das heisst, es gibt Firmen, die auf der Facebook-Plattform Sachen anbieten, wie Spiel beispielsweise, wo man sich dann gewisse Sachen kaufen kann. Und Facebook verdient da immer einen gewissen Prozentsatz mit dran. Und das ist im Moment auch das, was am schnellsten wächst von Facebooks Umsatzquellen.
Also, das heisst eigentlich, wenn ich eine Firma bin, dann sage ich einfach, ich komme schneller an die, die ich eigentlich suche. Weil wenn ich zum Beispiel, oder Sie haben das Stichwort Film erwähnt, weil ich genau weiss, die und die schauen gerne Lebensfilm. Also, wenn ich Lebensfilmwerbung machen will, dann gehe ich auf die und die, dann bin ich bei Facebook gut bedient zum Beispiel.
Das ist ganz genau richtig. Und in der Werbung ist es traditionell ein Problem, dass man eben die richtigen Leute will erreichen, also keinen Streuverlust will haben, weil das Geldverschwendung wäre. Und bei Google beispielsweise ist das so gelöst, dass wenn ich aktiv suche nach Liebesfilm auf Google, dann sehe ich die entsprechende Werbung. Bei Facebook hingegen gebe ich auf meinem Profil an, dass mich das eben interessiert und dementsprechend sehe ich die richtige Werbung. Und das ist für die Werbetreibenden eine sehr attraktive Sache.
Andreas Göldi, jetzt habe ich letztens gelesen, der Werbeumsatz von Facebook ist aber auch rückläufig, oder mindestens gesehen in den ersten 3 Monaten von diesem Jahr. Aber eigentlich, um die Bewertung zu erreichen, die mit dem Börsengang, müsste 34% im Jahr müsste Facebook eigentlich wachsen. Ist denn das überhaupt realistisch?
Ja, wenn man es historisch anschaut, eben gerade mit Firmen wie Google beispielsweise, dann ist es etwas, was durchaus passieren kann. Google ist sogar noch schneller gewachsen als Facebook. Und Facebook sagt auch ganz klar, eigentlich jetzt gerade auch im Umfeld von dem Börsengang, dass man bis jetzt noch nicht das Ziel verfolgt hat, seinen Gewinn zu maximieren unbedingt, sondern eher jetzt zuerst mal will möglichst viele Benutzer gewinnen, die möglichst zufriedenstellen, damit die Webseiten auch möglichst viel benutzen. Und insofern sehen die meisten Investoren eigentlich da noch sehr viel Potenzial von Einnahmequellen, die Facebook noch gar nicht erschlossen hat. Wie das genau rausgekommen wird, ist natürlich extrem schwer vorherzusagen. Das ist eben der Grund, wieso ich persönlich nicht werde investieren jetzt, weil es gibt sehr viele Unsicherheitsfaktoren in dem Ganzen.
Das klingt ja fast dann auch, wenn all so via Werbung dann finanziert wird und gewisse Erwartungen dann auch sind über die Börse, dass es dann heisst für mich als User, ich muss noch mit mehr Werbung rechnen als bisher.
Mit dem muss man sicher rechnen, ja. Weil bis jetzt ist Facebook-Werbung relativ dezent. Es ist immer ein bisschen versteckt auf der Seite. Aber man wird ganz klar neue Werbeformen sehen. Es hat bereits schon angefangen jetzt, dass Firmen beispielsweise können dafür zahlen können, dass auf meiner Facebook-Seite viel prominenter erscheinen. Nämlich dort, wo ich alle die Aktualisierungen von meinen Freunden und Bekannten sehe. Und Facebook experimentiert sogar schon mit ganz interessanten neuen Sachen für Privatleute. Wenn ich zum Beispiel etwas schreibe, was ich jetzt persönlich besonders wichtig finde und will, dass alle meine Kontakte das unbedingt sehen, kann ich demnächst zahlen, einen kleinen Betrag, $2 oder so, damit Facebook dafür sorgt, dass wirklich alle meine Bekannten auch meine Meldung sehen. Und so probiert Facebook eben auch immer neue Einnahmequellen heranzukommen.
Mehr Werbung, das heisst auch mehr und bessere Daten sammeln, aber auf der Teil werde ich eigentlich später in dem Gespräch eingehen. Sie sind selber, Andreas Göldi, Internetfirmengründer. Sie sind bei ein paar Startups dabei gewesen. Wären Sie gerne der Facebook-CEO und Gründer Mark Zuckerberg, wenn Sie denken, wie viel Geld das da fließt?
Also, man muss sehen, dass Unternehmer eher selten jetzt wirklich nur vom Geld motiviert sind. Und der Mark Zuckerberg ist auch gerade jemand, der wie viele andere Unternehmer auch relativ bescheiden lebt. Also der hat ein sehr kleines Mittelstandshaus, glaube nicht einmal ein Auto selber. Und insofern ist das nicht unbedingt der primäre Antrieb. Was er sicher geschafft hat, ist Dienst in die Welt zu bringen, wo eben sehr, sehr viele Leute benutzen jeden Tag, wo sehr vielen Leuten auch viel bedeutet. Mir persönlich auch. Ich bin als jemand, der in den USA lebt, sehr viel besser verbunden mit meinen Freunden und Verwandten, als ich das früher noch gewesen bin, wo ich noch in der Schweiz gelebt habe, kann man fast sagen, weil ich eben über Facebook immer sehe, was die Leute so machen und auch selber von mir etwas publiziere. Also insofern glaube ich, die meisten Internetbenutzer beneidet Mark Zuckerberg vor allem, weil er so ein starkes und prominentes und populäres Produkt in die Welt gestellt hat, nicht unbedingt wegen Geld.
Schauen wir zurück mal bei Ihnen auch, um zu schauen, was eigentlich das heisst, so eine Firma wie Facebook überhaupt zu machen oder dass die auch so Erfolg hat. Und wir hören einen Ton, den Sie selber haben, wenn man beim Internet schaut, wo Sie zurückgehen in die Zeit, wo Sie Ihre erste Firma gegründet haben.
So hörte sich das Internet an, damals 1995, als man noch gemächlich mit dem Modem unterwegs war. Das Web war eine graue, hässliche, langsame Angelegenheit. Kaum jemand konnte sich vorstellen, dass aus dieser Geek-Spielwiese jemals etwas werden würde.
1995 hatten die meisten überhaupt noch keine Ahnung vom Internet und sie haben zusammen mit zwei Studenten an der Uni St. Gallen Delta Consulting Group gegründet, also ein Unternehmen, später Namex. Was war die Faszination vom Internet damals gewesen, weil sie sind recht jung gewesen und das war ganz am Anfang gewesen, Andreas Göldi?
Richtig. Wir haben das Glück gehabt, ich und meine zwei Mitgründer, dass wir an der Uni St. Gallen, der HSG, in einem Forschungsprojekt geschafft haben als Studenten unter Leitung von Professor Beat Schmid, der eigentlich einer der Pioniere war von der Internetbenutzung für kommerzielle Zwecke in Europa, kann man sagen, oder sogar in der Welt. Und insofern haben wir das Glück gehabt, sehr früh in Kontakt zu kommen mit dem neuen Medium, in den Zeiten, wo es noch sehr, sehr schwierig zu benutzen war, vor dem World Wide Web. Und wir haben dann erlebt, wie eben in der Mitte von 90er Jahren das World Wide Web entstanden ist und zum Massenmedium geworden ist, urplötzlich, und haben gesehen, dass das eine Chance ist, zum selber etwas anfangen. Und es ist natürlich ein ungewöhnlich faszinierendes Medium gewesen. Ich meine, wenn man sich zurückerinnert, das sind Zeiten gewesen, wo man noch nur ein paar wenige Fernsehsender typischerweise gehabt hat und ein paar wenige Radiosender. Und plötzlich hat es das neue Medium gegeben, wo einem Millionen von Informationsquellen aus aller Welt erschlossen hat, wo man gratis können Kontakt treten mit Millionen von anderen Leuten auf aller Welt. Und das ist eine Faszination gewesen, wo sich natürlich auf viele andere Leute auch übertragen hat. Und wir haben einfach die Chance gesehen, aus dem eine Firma zu machen zu dem Zeitpunkt.
Heute sagt man ja, die Jungen verbringen wahnsinnig viel Zeit vor dem Internet, aber damals ist das ja ganz langsam gegangen, also nur bis man überhaupt Verbindung hatte und bis man überhaupt eine Seite hat können laden. Sie sagen selber in dem Spot, es war auch grau gewesen, viel weniger farbig und so. Muss ich mir das dann vorstellen, mit Ihren zwei Kollegen sind so, wenn ich jetzt das Klischee von heute bemühe, so drei eher kontaktscheuche Junge, die eigentlich den ganzen Tag vor dem Computer gesessen sind?
Also gut, erstens, wir haben damals Glück gehabt, der Uni bereits schnelle Leitungen zu haben. Nicht ganz so schnell, wie das man heute hat, aber einiges besser als nur mit Modems. Zweitens, das Klischee von den kontaktscheuchen Nerds, Geeks, die eben dann so im Keller unten irgendwie eine Firma gründet, stimmt zum grossen Teil nicht. Das wird immer gerne ein bisschen so aufgebauscht, jetzt auch mit dem Gründer von Facebook. Weil als Unternehmer ist man eigentlich ständig dran, irgendetwas zu verkaufen und irgendjemanden zu überzeugen. Also man muss Kunden überzeugen, man muss Investoren überzeugen, man muss Mitarbeiter für sich gewinnen, Geschäftspartner und so weiter. Und wenn man so extrem kontaktscheuch wäre, dann könnte man das natürlich gar nicht leisten. Also das heisst, man muss eine gute Ausgewogenheit, glaube ich, mitbringen zwischen einer gewissen Kontaktfreude, also eben einen Willen, Leute wollen überzeugen von dem, was man macht, und einerseits aber auch die nötige Konzentration, um eben an seinem Produkt zu arbeiten, was sehr oft gerade in der Anfangsphase eine sehr technische Angelegenheit ist, wo man tatsächlich viele Tage und Nächte vor dem Bildschirm verbringt. Und das muss man eben beides ein bisschen kombinieren können.
Eine Firmengründung, hat man immer gesagt, im Silicon Valley ist das etwas ganz Einfaches gewesen. Man hat Beispiel gehabt, eben so Bill Gates, oder, wo einfach irgendwie als Junge ohne Highschool-Abschluss einfach so eine Firma gegründet hat. Ist das in der Schweiz in dieser Zeit nicht viel schwerer gewesen?
Es ist heute noch sehr viel schwerer, würde ich sagen. Also damals, 1995, war es noch schwerer gewesen, weil da ist die ganze Unternehmerkultur noch nicht so entwickelt gewesen. Also uns haben viel an der HSG sehr schräg angeschaut, weil wir dann nicht irgendwie uns entschieden haben, zur UBS oder zu Novartis zu gehen nach unserem Studium, sondern so etwas Seltsames selber anzufangen mit dem neuen Medium Internet, wo man noch nicht gewusst hat, ob es jemals etwas wird. Aber im Vergleich zu den USA, zu Technologiezentren wie Silicon Valley oder wie Boston, wo ich da daheim bin, ist es auch heute noch in Europa und vor allem in der Schweiz sehr viel schwerer. Und zwar einfach deswegen, weil der Markt sehr viel kleiner ist. Das macht einen grossen Unterschied für so ein Start-up. Und auch, weil der Zugang zu Kapital sehr viel schwieriger ist. Also es ist sehr schwierig, in der Schweiz Leute zu finden, die an einer jungen Firma eben Kapital geben, in einer namhaften Grössenordnung. Und das hindert sehr viel von diesen Wachstumsplänen anfänglich. Wir hatten damals Glück gehabt, dass relativ kurz nach unserer Firmengründung das Internet wirklich explodiert ist. Das heisst, wir haben gar nie gross Kapital aufnehmen, sondern haben schnell genug Kunden gefunden, die einem das alles finanziert haben, einfach durch die Umsetzung. Und insofern ist das eine glückliche Fügung gewesen. Aber es ist nach wie vor sehr schwierig in Europa.
Aber Sie haben, Andreas Göldi, also wenn ich die Firma ein bisschen zusammenfasse, hat eigentlich den Leuten gezeigt, wie man in dem Internet überhaupt umgeht, in dem neuen Medium. Also fasst das sehr salopp zusammen. Und ich stelle mir vor, so drei Junge, die irgendjemandem sagen, wo vielleicht eine gestandene Firma ist, und sagen, hey, wir zeigen Ihnen, wie das geht.
Ja, wir haben im Prinzip Grosskonzernen geholfen, ihre ersten Internetseiten zu bauen und teilweise sehr komplexe Systeme zu bauen. Und das hat natürlich auch einiges ein bisschen an Kutz gebraucht, muss man sagen, an Selbstvertrauen, um dort einfach hingehen und sagen, wir können das im Fall und geben uns mal bitte viel Geld, dann machen wir eine schöne Internetseite. Aber das sind halt Zeiten gewesen, wo es schlichtweg niemand anders gegeben hat, der das können machen. Wir haben immer wieder von traditionellen Werbeagenturen oder Beratungsfirmen gehört, auch wir steigen jetzt auch in den Internetbereich ein und machen da Konkurrenz und werden dann schnell wieder vom Markt verschwinden, ihr junge Schnaufer. Das ist aber nicht passiert, weil es einfach so ein neues Medium mit so neuen Regeln war, dass man eigentlich das hat müssen von Grund auf lernen und eben über Jahre hinweg machen. Und wir haben wirklich über Jahre hinweg eben im stillen Kämmerli mit diesen Technologien experimentiert und gespielt und haben von dem her einen grossen Wissensvorsprung gehabt, der einfach geholfen hat, dann, das auch zu verkaufen.
Verkaufen, und Sie haben es angesprochen mit Geld. Also Sie sind knapp 30 gewesen und dann haben Sie eigentlich Ihre Millionen, sind nicht gesagt, wie viel, haben Sie dann schon gehabt, also noch vor 30. Was ist das für ein Gefühl gewesen, dort zumal?
Ein ziemlich ungewöhnliches Gefühl, weil ich bin gleichzeitig noch als Doktorand an der HSG eingeschrieben war. Also der grosse Payback ist dann auf meinem Studentenkonto gelandet und ich habe wirklich noch in der Studentenbude gewohnt. Also ein ziemlich dramatischer Schritt ist das gewesen. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt da irgendwie Geld gemacht hat, dass man nie mehr muss arbeiten muss. Das ist in der Schweiz auf sehr, sehr viel kleineren Verhältnis. Aber trotzdem plötzlich eben als sehr junger Mensch eine gewisse finanzielle Freiheit zu haben, ist natürlich eine sehr tolle Sache. wach gewesen und hat einem auch ermöglicht, wieder in andere unternehmerische Projekte tätig zu sein. Also ich habe selber dann Geld investiert in verschiedene andere Start-up-Firmen, die auch alle einigermaßen gut laufen, einige sogar sehr gut. Und insofern pflanzt sich das halt ein bisschen fort. Und das ist wirklich auch die Kultur, die halt im Silicon Valley oder in anderen Orten in den USA existiert, dass eben Leute, die Geld machen mit Internetfirmen, auch sehr schnell dann das wieder investieren in andere Firmen. Und das wird jetzt auch bei Facebook passieren. Also man geht davon aus, dass bei dem Börsengang einige hundert bis einige tausend Leute zu Millionär werden über Nacht. Und es ist jetzt schon klar, dass das ein echtes Segen sein wird für andere Start-up-Firmen, weil die dann eben Privatinvestoren finden können, die Geld haben, die Erfahrung haben in dem Internetbereich und bereit sind, das Geld zu investieren.
Wenn Sie das so erzählen, Andreas Göldi, erinnert einem das doch auch ein bisschen an Dotcom-Crash von 2001, wo, ich weiss nicht mehr, wie viele Billionen da einfach über Nacht an Vermögen vernichtet worden sind. Sie haben aber weiter Firmen gegründet. Sie sind, also, ist denn das genau so? Weil es klingt jetzt eigentlich, wie wenn, seit dem Crash hat sich eigentlich gar nichts geändert. Es hat gewisse Leute schon gegeben, die gesagt haben, ja, Facebook ist einfach die nächste Blase.
ja, also, man muss sehen, der Dotcom-Crash ist natürlich so, schon eine sehr dramatische Erfahrung gewesen. Für alle, die damals in der Internetbranche gewesen sind. Weil bis Ende 2000 ist man noch hochgejubelt worden in der Presse, ist auf Titelbilder erschienen, zahlreichen Artikel und so weiter. Und quasi über Nacht ist man dann eigentlich in Ungnade gefallen. In der Öffentlichkeit hat sich fast müssen entschuldigen, dass man die Internetbranche schafft, obwohl man eigentlich mit dieser Bubble nur sehr am Rand etwas zu tun hat.
Das haben Sie erlebt in dem Sinn? Das haben Sie selber auch erlebt?
Ja, klar. Also am schmerzhaftesten ist es ganz klar gewesen, dass man auch in der eigenen Firma hat müssen anfangen, Leute entlassen. Also wir sind als Firma fast um die Hälfte geschrumpft, nachdem die ganze Blase geplatzt ist, aber haben dann wieder Boden gefunden und sind dann schneller wieder zurückgewachsen zu der alten Grösse. Also, es ist einfach ein bisschen ein Überschiessen in beide Richtungen gewesen. Also, nach oben und dann auch nach unten. Also, der Crash nach der Dotcom-Blase ist eindeutig zu extrem gewesen, weil da ist wirklich sehr viel Substanz rum gewesen in dieser Internetbranche und das ist ein bisschen überzogen gewesen. Ob jetzt Facebook die nächste Blase ist, sag mal, dahingestellt, man kann sicher sagen, es ist nirgends so extrem, wie es damals im Jahr 2000 war, bei der Dotcom-Blase. Sicher gibt es überbewertete Firmen heute, sicher fließt ungewöhnlich viel Geld, aber man muss auch sehen, dass die Grössenverhältnisse ganz anders sind. Also eben eine junge Firma wie Facebook, die fast 1 Milliarde Benutzer hatte, das Internet im Jahr 2000 hat weniger total gehabt als 1 Milliarde Benutzer. Ich glaube sogar deutlich weniger, 800 Millionen oder so. Und insofern operiert man heute natürlich auf einer ganz anderen Basis, wo eben auch andere finanzielle Grössenordnungen durchaus rechtfertigen können.
Ihre Firma Namex, die gibt's noch. Sie haben eigentlich Erfolg, sie haben mit Erfolg investiert, auch neue Firmen gegründet, auch Pixability oder alles eigentlich Firmen, die gibt's. Aber wenn man schaut, Google und Facebook, eine so eine erfolgreiche Idee zu haben oder so ein erfolgreiches Unternehmen zu haben, ist das wieder Sechser im Lotto. Das kann man einfach nicht bestimmen.
Ja, das ist genau richtig gesagt. Also, es ist im Prinzip eine reine Lotterie, weil man sagt immer in Unternehmerkreisen, wenn man wirklich sehr intensiv schafft und ein bisschen die nötigen Fachkenntnisse hat und eben nicht allzu viele Fehler macht, dann kann man relativ zuverlässig schaffen, eine Firma, die eben recht erfolgreich ist. Also meine alte Firma Namex hat jetzt über 300 Mitarbeiter und das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl, da mal dabei gewesen zu sein früher und das mitgegründet zu haben. Aber sehr viel über das rauszugehen, braucht einfach sehr viel Glück. Man muss wirklich zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort sein und wenn man Google nimmt als Beispiel, die sind längst nicht die erste Suchmaschine gewesen, überhaupt nicht. Es hat schon ungefähr 20 andere Suchmaschinen gegeben, die Google angefangen hat. Google hat ein bisschen bessere Technologie gehabt als andere, aber das hat am Anfang nicht so eine wahnsinnige Rolle gespielt. Der grosse Glücksfall für Google war dann einfach, dass die Dotcom-Blase geplatzt ist und die anderen Konkurrenten schlicht und einfach Konkurs gegangen sind. Und dementsprechend hat Google einfach das Glück gehabt, auf einem leeren Feld können im Prinzip zu spielen, wo man halt der einzige größere Spieler war und dementsprechend konnte sehr viel schneller wachsen als alle anderen. Also, die Sachen müssen schon immer natürlich zusammenkommen, gerade bei so extremen Erfolgsstories wie jetzt Google oder Facebook.
Gehen wir zurück zu Facebook. Sie sind CTO bei Pixability. Das ist eine Firma, also ein Video-Startup. Sie beraten eigentlich Unternehmen auch, wie sie ihren Videoauftritt im Internet besser machen können. Das heisst eigentlich, ich weiss nicht, wenn man auf Schweizerdeutsch würde man sagen, wahrscheinlich technischer Direktor so ungefähr. Also sie wissen ganz genau, wenn man Daten im Internet sammelt, wie die gesammelt werden. Jetzt, Modell Facebook ist ja eben, man erfährt alles über die Leute eigentlich, die das nutzen. Sehr private Daten, Adressen von Freunden, Vorlieben, Fotos, all das. Sie selber, mit dem Wissen, das Sie haben, Sie nie bedenken, was das für ein Geschäftsmodell ist, also jetzt auch in Bezug auf die, die das brauchen?
Doch, natürlich. Also ich persönlich habe ein sehr minimales Facebook-Profil. Also ich benutze Facebook jeden Tag natürlich, eben zum auf dem Laufenden bleiben, was meine Bekannten so machen. Aber ich gebe nur relativ wenig von meinen Vorlieben dort drauf bekannt, einfach weil ich nicht unbedingt will, dass jetzt die spezifische Firma jetzt so viel weiss über mich. Ich lade dann nur hin und wieder mal Fotos auf und nicht meine ganze Sammlung, wie das andere Leute machen. Insofern muss man einfach die Sachen schon mit einer gewissen Skepsis anschauen und eben auch sich aktiv überlegen, was man da wirklich machen damit. Also für mich ist etwas wie Facebook ein kleines Werkzeug, das mir eben gewisse Vorteile bietet, aber ich bin mir auch bewusst darüber, was es für Nachteile und für mögliche Gefahren hat und probiere dementsprechend mit dem umzugehen. Also die Bedenken wegen eben Datenschutz und Firma weiss zu viel über mich und Leute können etwas über mich herausfinden, was ich gar nicht will, muss man einfach so sehen, ich verstand Facebook so ein bisschen als, was früher der Dorfplatz war. Also wenn ich nicht will, dass Leute über mich etwas wissen, dann tue ich das nicht auf Facebook, wenn ich nicht will, dass das öffentlich ist. Und es gibt andere Vehikel, wie die gute alte E-Mail und so weiter, wenn ich wirklich etwas mehr Vertrauliches würde kommunizieren. Also man muss die Dienste wie Facebook wirklich halt für gewisse Sachen einsetzen und nicht einfach blind allem vertrauen.
Gewisse Junge gehen jetzt auch ganz anders mit dem um. Zum Teil steigen sie raus, zum Teil gehen sie auch nicht mehr alle persönlichen Daten durch. Trotzdem, etwas, was ja ist, dass genau das könnte ja allenfalls auch das Geschäftsmodell von Facebook beeinträchtigen. Also in Europa ist die Datenschutzdiskussion riesig. Wenn Facebook jetzt müsste immer mehr Daten auch zum Beispiel zum bessere Werbung auch können verkaufen, dann irgendwo gibt es ja wahrscheinlich Grenzen oder plötzlich ein Gesetz, das heisst, nein, diese Daten werden nicht gesammelt.
Ja, die Bedenken gibt es natürlich und Facebook hat immer wieder mal auch so ein bisschen rechtliche Probleme sich eingehandelt, indem sie halt sehr aggressiv Daten gesammelt haben, nicht nur in Europa, sondern durchaus auch in den USA. Also die Bedenken gibt es schon allgemein. Und das ist möglicherweise auch eine gewisse Wachstumsgrenze für Facebook, aber auch gleichzeitig muss man sehen, Facebook sammelt so viel Daten einfach über das Benutzerverhalten, dass das, was ich wirklich aktiv angebe, eigentlich nur den kleinsten Teil ausmacht. Also das heisst, Facebook weiss sehr viel darüber, auf welchen anderen Webseiten ich surfe und welche anderen Sachen ich anschaue, weil überall da die Like- oder Gefällt-mir-Knöpfe drauf sind auf all diesen Webseiten. Das sind alles Daten, die Facebook kann sammeln kann und es gibt im Moment auch Bestrebungen in den USA, das besser zu regulieren und insofern sind da am Wachstum sicher Grenzen gesetzt. Ich glaube, die größere unmittelbare Gefahr für Facebook ist eher, was Sie gesagt haben, dass viele von den Jungen eigentlich anfangen, ein bisschen skeptisch sind dem Ganzen gegenüber. Nicht unbedingt jetzt nur wegen Datenschutzüberlegungen, sondern aus viel banaleren Gründen, nämlich viele Teenager zum Beispiel sagen, also wenn auf Facebook jetzt auch meine Eltern und meine Lehrer drauf sind und da irgendwie wollen mit mir Facebook-Freunde sein und dann sehen, was ich da so mit meinen Schulkollegen diskutiere, dann will ich dort nicht mehr drauf sein, sondern ich ziehe weiter zu irgendeinem anderen Social Network, wo ich eben meine Ruhe haben von den älteren Leuten.
Was zu Europa, wie immer wieder zu reden gibt, ist so die Vereinsamung, also Junge, die irgendwie immer mehr Zeit oder vor Facebook verbringen, aber eigentlich weniger Zeit mit Freunden draussen. Sie leben in den USA, Andreas Göldi. Mhm. Wie steht die Diskussion? Ist das überhaupt das Thema?
Ich würde sagen, Vereinsamung ist nicht unbedingt das Problem im Zusammenhang mit Facebook, weil es ist ja von der Natur her eine sehr soziale Angelegenheit. Also alles, was ich auf Facebook mache, dreht sich immer darum, dass ich mich austausche mit anderen Menschen. Auch wenn das jetzt über einen Bildschirm ist, es ist trotzdem sozialer Austausch. Ich glaube, das Vereinsamungsproblem fängt eher an bei Videospielen, aber die gibt es auch schon länger und ich kenne die Diskussion schon seit den 80er Jahren. Hat man immer gesagt, oh, alle die Computerfreaks werden dann mal ganz einsam und so, nie mehr mit jemandem reden. Das ist alles nicht passiert. Das reguliert sich ein Stück von selber. Die grössere Diskussion in den USA ist ums sogenannte Cyberbullying, also quasi so Beleidigungen unter Schülern über Facebook, wo irgendwie eben jemand getriezt wird und wirklich belästigt wird über Facebook. Da hat es auch schon erste Selbstmordfälle gegeben unter Teenager. Und das ist etwas, wo sehr ernst genommen wird, auch vom Gesetzgeber, wo es erste gesetzliche Vorstöße gibt, um solche Sachen wirklich strafbar zu machen. Also man kann sagen eigentlich, es ist fast so ein bisschen das Transportieren vom Schulhof und eben alle schlechten Sachen, die eben so passieren auf Schulhöfen, auf das neue Medium Facebook, das eigentlich den Leuten mehr Sorgen macht als Vereinsamung.
Bis jetzt ist es immer sehr schnell gegangen. Es ist mit dem Internet ist immer Neues eigentlich auch erfunden worden und hat Alts auch wieder, also Alts in Anführungszeichen, wieder ersetzt. Ist das Internet heute, Andreas Göldi, erfunden? Geht es nur noch ums Geld oder gibt es noch Innovation?
Es gibt immer noch sehr viel Innovation. Also gerade wenn man in den letzten Jahren anschaut, wie wichtig das mobile Internet geworden ist, das ist eigentlich fast unvorstellbar, wenn man nur ein paar Jahre zurückblendet, wo es noch keine iPhones gegeben hat und keine Android-Phones, wo man eben heute wirklich mit dem Internet in den Taschen rumlaufen kann und buchstäblich immer und überall kann Internetzugang haben und auch in ganz neuen Formen. Da muss man sagen, es gibt immer wieder so eine Innovationswelle. Etwas, wo wir im Moment gerade sehr aktiv verfolgen in meiner aktuellen Firma Pixability ist, dass der Fernseher im Wohnzimmer jetzt zum internetfähigen Gerät wird, also dass man mehr und mehr Videoinhalte eben auch kann beziehen übers Internet, durch das eine viel größere Auswahl hat an Programmen, wo man sehen mit weniger Werbeunterbrechungen und eben auch beispielsweise internationale Programme, wenn einem das interessiert, viel einfacher eben zugreifen drauf. Also das Internet bleibt sicher nicht stehen, sondern es ist eine sehr leistungsfähige Basistechnologie, wo jetzt immer mehr neue Sachen auch hervorbringen wird.
Und wo denn Facebook in dem innen steht, das sehen wir dann vielleicht in ein paar Jahren. Andreas Göldi, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.